Disco Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Spanien, 14. November 2025. Nacht in einer Seniorenresidenz. Der Flur liegt im Halbdunkel, alles ist still. Hinter einer der Türen schläft Encarnita Polo, eine der bekanntesten Stimmen des spanischen Schlagers. Dann öffnet sich ihre Zimmertür. Leise. Ein Mann tritt ein. Er setzt sich auf die Bettkante. Encarnita schläft noch, als sich plötzlich seine Hände um ihren Hals legen und zudrücken. Sie schreckt hoch, ringt nach Luft, versucht sich zu befreien. Im Zimmer des eigentlich so friedlichen Altersheims beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Gedämpfte Geräusche dringen auf den Flur, Pfleger werden aufmerksam. Sie rennen zur Tür, doch als sie das Zimmer erreichen, liegt Encarnita Polo bereits reglos auf ihrer Matratze. Die Helfer beginnen sofort mit der Wiederbelebung. Ein Versuch, noch einer und noch einer, doch ihr Leben kehrt nicht zurück. Encarnita Polo ist tot, ermordet und eine Frage steht im Raum. Warum musste eine der berühmtesten Stimmen Spaniens auf diese grausame Weise sterben?
Und genau dieser Frage gehen wir heute gemeinsam auf den Grund. Und damit hallo an alle und herzlich willkommen hier bei Soko Schlager.
Hallo zusammen.
Bettina, du hast ja heute einen Fall mitgebracht aus Spanien. Einen, den man, wie ich finde, irgendwie gar nicht so richtig fassen kann.
Ja, ich habe den Fall der Encarnita Polo, eine der bekanntesten Sängerinnen Spaniens, mitgebracht. Und ja, wie du sagst, man kann das eigentlich gar nicht so wirklich fassen, denn Encarnita wurde kaltblütig ermordet in einem Altersheim.
Ich finde diese Vorstellung so schlimm, weil jeder von uns hat doch bestimmt einen Opa oder eine Oma im Pflegeheim. Und das ist ja eigentlich der Ort, wo man so seinen letzten Lebensabschnitt verbringen möchte, vielleicht auch sich das Leben nochmal schön machen möchte. Ja, also ich kenne viele, die genießen in solchen Seniorenresidenzen wirklich auch nochmal das Leben, finden nochmal neue Freunde, spielen irgendwie Karten und Bingo zusammen. Und das soll ja auch ein Ort der Sicherheit sein. Und wenn dann sowas passiert, ich bekomme da wirklich richtig, ja, so Gänsehaut, Schauergefühle. Ganz furchtbar finde ich das.
Das ist ja eben, wie du sagst, ein Ort der Sicherheit und ein Ort, der ja eigentlich großen Schutz verspricht.
Ja, bevor ich jetzt hier noch weiter mich da reinsteiger, würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen, oder?
Machen wir. Wir starten heute in der wunderschönen Stadt Sevilla vor mehr als 80 Jahren. Bevor Encarnita Polo zu einem der größten Namen des spanischen Schlagers wird, beginnt ihre Geschichte in einem Haus in Sevilla. Dort wird Encarnación Polo Oliva, wie ihr ganzer Name ist, am 22. Januar 1939 geboren. Sie wächst in Andalusien auf und hat 7 Geschwister. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater arbeitet als Konditormeister. Das Haus ist laut, lebendig und irgendwo dazwischen entdeckt ein kleines Mädchen etwas, das ihr Leben für immer verändern wird. Die Musik. Encarnita singt schon früh. Mit gerade einmal 10 Jahren gewinnt sie einen Radiowettbewerb. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass ihre Stimme ein Publikum erreicht. Doch 2 Jahre später verändert sich für das junge Mädchen alles. Ihre Welt droht einzustürzen. Denn als Encarnita 12 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Und ihre Mutter steht plötzlich alleine mit 8 Kindern da. Die Familie verlässt Sevilla und zieht nach Barcelona. 2021 sagt Encarnita in einem Interview: Wenn mein Vater nicht gestorben wäre, als ich 12 Jahre alt war, wäre ich nie Künstlerin geworden. In Barcelona beginnt Encarnita erneut zu singen, aber nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch, um zu helfen. Sie tritt auf Festveranstaltungen und Galas auf, singt in lokalen Radiosendungen. Es heißt, dass sie mit ihren Auftritten sogar zum Familieneinkommen beiträgt. Aus dem Mädchen mit der starken Stimme wird langsam eine junge Sängerin. In den 1960er Jahren nimmt ihre Karriere Fahrt auf. 1963 erscheint sie zum ersten Mal im spanischen Fernsehen bei TVE, dem Sender, der quasi in jedem spanischen Haushalt läuft, vergleichbar mit der ARD. Im selben Jahr nimmt sie auch ihr erstes Album auf. Doch Spanien reicht ihr bald nicht mehr. Encarnita geht nach Italien. Dort arbeitet sie mit bekannten Größen der italienischen Musikszene zusammen und steht plötzlich auch vor der Kamera. 1965 gibt sie ihr Filmdebüt in der Musikkomödie Scaramouche gemeinsam mit Domenico Modugno. Es folgen Auftritte in 4 sogenannten Spaghetti-Western. Ein Jahr später übernimmt sie ihre größte Filmrolle. 1966 spielt Encarnita Polo in der spanischen Musikkomödie Cero Siete con el Dos Delante die Agentin Adriana, Agent 02, eine Parodie auf James Bond. Es bleibt ihre bekannteste Rolle im Film. Danach steht sie nicht mehr vor der Kamera, ihre Zukunft liegt woanders, auf der Bühne. Und ein Jahr später wird sich Encarnita Polo selbst zu einer spanischen Legende machen.
Bettina, ich habe eine Frage im Kopf, die musst du mir jetzt mal als erstes beantworten. Was sind Spaghetti-Western?
Also Spaghetti-Western, auch Italo-Western, ist ein Subgenre des klassischen Westernfilms. Der, ja, so Spaghetti-Western kam hauptsächlich so in den 60er, 70er Jahren auf.
Cool. Ich kannte nur Spaghetti-Eis. Auch sehr lecker.
Kommt auch aus Italien.
Ja. Spaghetti-Western. Habe ich wieder was gelernt. Interessant. Also zu der Biografie. Was ich super spannend finde, ist, dass sie gesagt hat, wäre ihr Vater nicht gestorben, wäre sie keine Sängerin geworden oder keine Künstlerin geworden. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja meinen Vater auch sehr früh verloren mit 16 und viele denken ja immer so, also natürlich ist das ein unfassbarer Verlust, aber trotzdem treibt einen das auch richtig an. Deswegen kann ich mich damit sehr identifizieren. Also ich glaube auch, dass ich zum Teil nicht zu der Person geworden wäre, wenn ich diesen Schicksalsschlag nicht gehabt hätte, weil man da auf einmal das Gefühl hat, da fehlt so ein Halt, auf den man sich immer verlassen kann und jetzt macht man es irgendwie selber oder jetzt muss man es selber machen. Das ist ganz, ganz krass. Also ich konnte mich da sehr mit identifizieren gerade.
Ja, und der Tod ihres Vaters, ja, hat sie natürlich sehr, sehr traurig gemacht und es hat sich ja auch sehr viel in ihrem Leben dann einfach verändert, ne? Also sie ist mit ihrer Familie weggezogen und also sie musste ja gewissermaßen das alte Leben hinter sich lassen. Also Sevilla und Barcelona, das ist jetzt auch kein Katzensprung voneinander entfernt, sondern es liegen 1000 Kilometer zwischen den beiden Städten. Und was das dann für eine 12-Jährige bedeutet, ist ja auch klar. Da ist es dann ja nicht mehr möglich, mit seinen Schulfreunden irgendwie gemeinsam jeden Tag in die Schule zu gehen oder sich nach der Schule mal zu treffen. Also ja, es ist ein ganz neues Leben gewesen, das dann für sie auch angefangen hat, verbunden natürlich mit dem schrecklichen Verlust ihres Vaters.
Auch eine Sache noch, die mir jetzt gerade im Gedächtnis geblieben ist aus deiner Erzählung, Radiowettbewerb. Wie krass, was sich so in 80 Jahren alles verändert, ne? Wie wichtig damals auch Radio war. Also wie viele Künstler groß geworden sind, weil bestimmte Menschen entschieden haben, diesen Song spielen wir heute im Radio oder diesen Menschen lassen wir im Radio auftreten. Ich meine, das ist heute also bei weitem ja nicht mehr so. Radio hat ja gar nicht mehr diese Form von Macht, die sie damals hatte. Aber damals war Radio ja das Medium überhaupt für Musik. Und da so einen Wettbewerb zu gewinnen, ist natürlich wichtig. Ich finde das einfach nur zur Einordnung nochmal interessant, weil das hat ja damals einen ganz anderen Stellenwert gehabt als Radio heute. Apropos Musik, welche Musikrichtung war das denn genau? Wie kann man sich das vorstellen?
Das Genre heißt Copla Andaluza und erzählt seit Jahrhunderten die Freude und auch den Schmerz des andalusischen Volkes. Dieses Genre hat eine sehr hohe emotionale Bedeutung für die Menschen, weil es hier eben um Identität, Kultur, die Herkunft und auch die Tradition geht. Also die Copla Andaluza verbindet gewissermaßen schon Musik, Poesie und Kultur miteinander. Ja, und die Texte handeln oft von Schmerz, von Liebe, Leidenschaft und manchmal basieren sie sogar auf realen Geschichten.
Also ein bisschen wie Schlager, vergleichbar, Liebe, Herz, Schmerz, Leidenschaft, aber wahrscheinlich ein bisschen tief.
Ja, das würde ich schon sagen,
oder?
Obwohl Koppler und deutscher Schlager kulturell sehr unterschiedlich wirken, haben sie aber trotzdem viele strukturelle Gemeinsamkeiten. Also beide Genres erzählen klare, verständliche Geschichten. Da gibt's ja auch im Schlager diverse Beispiele, ne? Denk mal an griechischer Wein, also die Geschichte von den Gastarbeitern, die kleine Kneipe, die ja auch einfach stellvertretend für eine Szene aus dem Alltag steht, oder auch Anita als Sehnsuchtsfigur.
Mhm. Griechischer Wein ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingslieder von
Udo Jürgens. Das weiß ich doch.
Und das entspricht aber auch so diesem Koppler-Prinzip, ne? Also so Figuren, Emotionen, aber auch eine klar erkennbare Handlung. Und beide Genres waren ja in ihren Ländern lange Zeit auch die dominante Unterhaltungsmusik. Die Koppler ist im Grunde, das kann man schon so sagen, das spanische Pendant zum klassischen Schlager, nur dramatischer und nochmal stärker von Flamenco geprägt.
Mhm. Du hast ganz am Ende der Erzählung gesagt, dass sie zur Legende wurde oder dass sie sich selbst zur Legende gemacht hat, aber du hast nicht verraten, wie. Das möchte ich jetzt gerne bitte wissen.
Nach einer Tour durch Südamerika kehrt Encarnita 1967 nach Spanien zurück und hier beginnt dann die Phase, die sie zur Legende machen wird. Am 22. August 1969 heiratet sie den argentinischen Musiker und Komponisten Adolfo Weizmann Goldstein, der seit Anfang der 1960er Jahre in Spanien lebt. Im selben Jahr erscheint ein Lied, das alles verändert. Pepa Bandera. Der Song wird ihr erster Nummer 1-Hit, produziert von ihrem Mann. Ursprünglich stammt das Lied aus der Welt der Copla, gesungen von Lola Flores, einer der größten Stimmen Spaniens. Doch Encarnita gibt dem Stück etwas Neues, eine Mischung aus Flamenco und Pop, ein Sound, der modern wirkt und der sie zur Pionierin eines neuen Genres macht. Plötzlich ist Encarnita Polo ein Superstar. Und ein Jahr später, 1970, folgt der Song, der ihren Namen bis heute begleitet. Paco, Paco, Paco. Der Song bleibt der größte Hit ihrer Karriere. Paco, 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 que mi Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Y suspira al viento, pobrecita la llana, Paco, pobrecita la llana, Paco.
Okay, also man bekommt dann natürlich sofort so diesen Drang, so ein bisschen mitzuwippen und mitzuklatschen. Die Zuhörer sehen uns ja nicht, aber ich war ja gerade hier so ein bisschen so links, rechts gewippt. Ja. Und ich muss aber auch sagen, mich erinnert es ein ganz bisschen an Bastian Pastewka und Anke Engelke, ja. Die nämlich mal so eine Persiflage-Hommage gemacht haben in einer Fernsehsendung, wo sie, ich glaube, alle, die das mal gesehen haben, ich glaube, es war bei LOL, wissen das, ging auch bei Instagram und so hoch und runter, aber das sind ja die Lieder, die so im Ohr bleiben einfach. Mega der Ohrwurm. Worum geht's da denn eigentlich? Weil, also ich spreche kein Spanisch.
In dem Text geht es um 7 Jungen aus Andalusien, die gemeinsam auf dem Weg nach Sevilla sind. Und einer von ihnen, offenbar Paco, ist derjenige, den die Sängerin besonders liebt. Und die 7 Jungen werden als mutig und charmant beschrieben. Sie stehlen Herzen, also im übertragenen Sinn die Aufmerksamkeit bzw. Liebe der Menschen. Selbst die Migueletes, das ist eine historische Polizeieinheit, können ihnen nichts anhaben.
Also so richtige Rabauken, ja?
Ja, ja.
Und hat sie den selbst geschrieben oder?
Nein, auch dieser Song ist eine Neuinterpretation einer älteren Copla aus dem Jahr 1943.
Okay. Also hat sie schon auch andere alte Songs neu interpretiert, ne?
Ja.
Das ist ja nicht der erste dann. Auf jeden Fall ein cooler Rhythmus.
Ja, das passt auch eben ganz gut zu dem Musikgenre, weil in vielen Copla- und Flamenco-Liedern Namen oder kurze Wörter rhythmisch wiederholt werden, um den Rhythmus eben zu betonen. Ne? Also Encarnita wurde natürlich auch darauf angesprochen, wer ist denn eigentlich dieser Paco?
Mhm.
Und lachend hat sie dann in dem Interview, das sie schon im hohen Alter gegeben hat, 2021 gesagt, also ehrlich gesagt wusste ich nie, wer Paco war.
Ja. Du, aber das ist doch bei den meisten Liedern so, oder? Ja. Ich glaube auch nicht, dass es Anita wirklich gab. Oder gab es Anita?
Nee, Anita gab es nicht.
Nee, aber er fand sie irgendwo ganz allein in Mexiko,
ja.
Die Anita.
Apropos Mexiko.
Ja.
Da können wir schon mal ein bisschen spoilern auf die nächste Folge.
Stimmt, in der nächsten Folge geht's nach Mexiko. Ja, ja. Wir wissen jetzt von ihr, dass sie schon sehr früh musikalisch war, dass sie ihr Talent zum Beruf gemacht hat. Dass ihr Vater sehr früh gestorben ist, dass sie sehr viele Geschwister hatte. Also ich glaube 8 an der Zahl, wenn ich es richtig erinnere. Ne?
Sie hat 7 Geschwister.
7 Geschwister, 8 Kinder insgesamt. Irre, kann man sich auch heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und ihr Mann unterstützt sie in ihrer Karriere, denn er ist selber Musiker.
Ja, er ist Songwriter und hat ja auch ihren ersten großen Hit produziert.
Und gibt's noch irgendwas, was relevant ist über ihr Privatleben, was man irgendwie noch wissen müsste?
Also man kann schon sagen, 1970 war definitiv ihr Jahr. Nicht nur Paco 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 ist da erschienen, sondern im selben Jahr wird in Madrid auch ihr einziges Kind geboren, ihre Tochter Raquel. Mhm. Doch privat läuft nicht alles so erfolgreich wie auf der Bühne.
Weil?
Die Ehe mit Adolfo Weizmann hält 9 Jahre, aber 1978 trennt sich das Paar. Und später sagt Encarnita auch, dass das keine glückliche Ehe war. Sie zieht dann auch die gemeinsame Tochter Raquel alleine groß. Und man kann schon sagen, dass Raquel, also ihre Tochter, die wahre große Liebe ihres Lebens war. Und nach ihrer Ehe wird sie auch nie wieder eine neue Liebesbeziehung eingehen.
1978 getrennt, da war sie dann irgendwie knapp 40, noch nicht mal. Schon traurig, wenn man danach dann... Also weiß ich nicht. Das ist ja kein Alter, in dem man jetzt irgendwie für immer alleine bleibt eigentlich, ne? Also Single sein ist auch cool, nicht falsch verstehen, aber...
Ja, man kann aber bei Encarnita sagen, dass sie trotz dem ganzen Schmerz ihren Humor nicht verloren hat, also nie verloren hat. Sie hat viele Jahre später in einem Interview gesagt, ich zitiere, nach ihm, bezogen auf ihren Ex-Mann, hatte ich die Nase gestrichen voll, was ich heute schade finde, denn jetzt schauen mich nicht mal mehr die Bauarbeiter an.
Oh.
Also, ja.
Naja, komm, die hatte bestimmt richtig viele Verehrer. Also
kann ich mir schon auch vorstellen. Sie hatte bestimmt viele Verehrer. 1971 will Encarnita für Spanien in Dublin beim ESC antreten, verliert aber gegen die Sängerin Karina, die mit dem bekannten Song En un Mundo Nuevo angetreten ist und auch den 2. Platz in Dublin belegt. Encarnitas Karriere schadet das aber nicht. Bis Ende der 1970er Jahre veröffentlicht sie ein Lied nach dem anderen. Sie ist regelmäßig im Radio zu hören, tritt im Fernsehen auf und sie gehört fest zum spanischen Showbusiness. Doch dann verändern sich die Zeiten. In den 1980er Jahren erscheinen keine neuen Songs mehr von ihr. Stattdessen werden ihre großen Erfolge neu aufgelegt. Encarnita bleibt präsent, doch um sie herum wird es langsam ruhiger. Ihr letztes eigenes musikalisches Werk erscheint 1992. Ein Kompilationsalbum mit dem Titel Encarna, eine erwachsene Kurzform ihres Namens Encarnación. Darauf findet sich auch eine modernisierte Version ihres größten Hits. Paco 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 heißt dann einfach Paco Paco, neu arrangiert im Sound der 90er Jahre. Ganz verschwunden ist Encarnita zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Bis in die späten 90er steht sie immer wieder auf der Bühne. Freunde und Wegbegleiter beschreiben sie als modern, offen und lebensnah. Und dann zieht sie sich endgültig zurück, aus der Öffentlichkeit ins Private. In einem ihrer letzten Interviews im Jahr 2021 erzählt Encarnita Polo, dass bei ihr während der Corona-Pandemie Brustkrebs diagnostiziert wurde. Nach der Pandemie zieht sie nach Ávila in der Region Castilla y León, dorthin, wo ihre Tochter Raquel mit ihrer Familie lebt. Encarnita wählt Nähe statt Öffentlichkeit, Familie statt Bühne. Im Februar 2025 zieht Encarnita schließlich in eine Seniorenresidenz. Es ist ein ruhiger Ort und ein neues Kapitel, weit entfernt vom Rampenlicht, das ihr Leben jahrzehntelang begleitet hat. Nichts ahnend, welche Gefahr in jenem Heim lauert.
Na, das war ja mal wieder ein Cliffhanger. So, jetzt sind wir also an dem Ort, wo später das Verbrechen geschieht, im Altenheim.
Genau, wir sind in der Seniorenresidenz Decanos de Ávila.
Es gibt ja sehr große Unterschiede zwischen Seniorenresidenzen, Altenheim, Pflegeheim, auch hier in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass das in Spanien auch so ist. Wie muss man sich das da vorstellen?
Also Ávila ist eine kleine Stadt in Kastilien, umgeben von Feldern und einer berühmten mittelalterlichen Stadtmauer. Und am Rand der Stadt liegt die Seniorenresidenz. Das Gebäude ist modern, die Flure sind hell und die Zimmer auch sehr ruhig. Also man kann sagen, es ist ein schöner Ort, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Man ist geschützt, versorgt und fern von dem Trubel.
Ja, geschützt, nur dass Encarnita ja wohl nicht geschützt war an diesem Ort.
Ja, lass uns mal zu jener fürchterlichen Nacht kommen, der letzten Nacht in Encarnita Polos Leben. Ávila, 14. November 2025. Es ist Nacht, die Seniorenresidenz Decanos de Avila liegt im Dunkeln. Die Flure sind still, gedämpftes Licht fällt auf den Boden. Hinter den Türen schlafen die Bewohner, auch Encarnita Polo. Eine der bekanntesten Stimmen des spanischen Schlagers liegt in ihrem Bett, allein in ihrem Zimmer. Dann öffnet sich die Tür. Ein Mann tritt ein. Er geht zu Encarnitas Bett, setzt sich auf die Matratze neben sie und dann legen sich seine Hände um ihren Hals. Er drückt zu. Encarnita schreckt auf, die Sängerin ringt nach Luft, versucht noch, sich zu wehren. Im Zimmer des eigentlich so friedlichen Pflegeheims beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Gedämpfte Geräusche dringen auf den Flur, Mitarbeiter hören sie und rennen zur Tür. Doch als sie das Zimmer erreichen, liegt Encarnita Polo bereits reglos in ihrem Bett. Die Pfleger beginnen sofort mit der Wiederbelebung, ein Versuch noch einer, immer wieder. Doch Encarnitas Leben kehrt nicht zurück, sie ist tot. Sie wurde 86 Jahre alt. Der Mann, der sie tötet, war zuvor nie durch Gewalt aufgefallen und er lebt erst seit 2 Tagen in der Residenz.
Puh, also da gibt es ja jetzt nun mehrere Punkte, die mich da haben gerade erschaudern lassen. Zum einen, sie hat also geschlafen, ja?
Ja, sie hat geschlafen. Also es gibt auch noch eine Theorie, zu der wir später kommen, nach der sie nicht geschlafen okay. hat. Aber
man geht davon aus, dass sie geschlafen hat,
ja.
Okay. Das heißt, dieser Mann wurde aber direkt da dann auch gesehen. Also das ist nicht so, dass der schon abgehauen war, sondern man wusste direkt,
ja.
wer das war.
Ja.
Okay. Und das ist auch ein Mann aus der Seniorenresidenz, weil du gerade sagtest, der da erst seit 2 Tagen lebt.
Genau, der ist ein Bewohner und ich finde das ja einfach auch nochmal besonders, also ein besonders krasses Detail, dass er erst 2 Tage vorher in diese Seniorenresidenz eingezogen
ist. Das macht es halt so ein bisschen merkwürdig, ne? Aber da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Und diese Türen, die sind nicht abgeschlossen? Also da kann jeder einfach rein?
Nein, aber ich glaube, dass es auch sehr untypisch ist, in Altenheimen die Türen zu verschließen, weil es ja jederzeit auch zu einem medizinischen Notfall kommen kann, sodass man von außen halt auch reinkommen muss. Ne?
Naja, also ich bei meiner Oma ist das zum Beispiel so, das ist wie so eine kleine Wohnung und du kommst von außen nicht rein, wenn du ein Fremder bist, aber ich glaube, die Pfleger und so, die haben natürlich Zugriff. Aber andere Bewohner könnten nicht reinkommen.
Also
aber es muss ja so gewesen sein dann, es sei denn, sie hat ihrem Mörder die Tür geöffnet.
Also im Altenheim meiner Oma sind die Türen nachts nicht verschlossen. Da gibt es halt unterschiedliche Abteilungen, also für eine Abteilung für Menschen, die sehr stark demenzkrank schon sind, die natürlich nochmal einen besonderen Schutz auch erfahren müssen, einfach auch, damit sie sich selbst auch nicht verletzen können oder dann nachts unbeaufsichtigt da durch die Hallen rennen können. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier davon aus, dass die Türen nicht verschlossen waren, weil es handelt sich einfach um einen Mitbewohner und der hat ja wird ja keinen Schlüssel zu einem fremden Zimmer gehabt haben.
Hm. Mitbewohner, sagtest du gerade, was weiß man denn über den? Wie alt ist der? Warum war der da im Heim?
Also der ist zum Tatzeitpunkt erst 66 Jahre alt gewesen.
66?
Mhm.
Das empfinde ich als relativ jung.
Ja, das ist es auch. Und sein Name wurde aber bewusst nicht veröffentlicht. Und die Betreiber der Residenz erklärten auch später, dass es keine Hinweise auf gewalttätiges Verhalten gegeben habe. Also der Mann sei auch nicht als psychiatrischer Patient eingestuft gewesen. Und es ist auch unklar, ob er Encarnita Polo überhaupt kannte vor der Tat.
Also ich finde das ein bisschen schwierig, so ganz stark oder felsenfest zu behaupten, ja, der ist nie gewalttätig vorher aufgefallen, der war halt auch erst 2 Tage da. Sorry.
Also das stimmt, vielleicht gibt es noch eine Krankenakte irgendwie, vielleicht hat er davor schon mal irgendwie einen Aufenthalt woanders gehabt. Aber naja, man versucht dann ja natürlich auch, oder die Seniorenresidenz versucht natürlich auch ihren Ruf.
Klar, Schadensbegrenzung.
Schadensbegrenzung zu betreiben und wir sprechen auch später noch mit meiner Kollegin Sarah, die an dem Fall mit recherchiert hat und auch nochmal ihre Eindrücke schildert. Sarah ist selbst Spanierin und wird uns mal erzählen, was so ihre Eindrücke sind, ob da viel gemauert wurde, auch von Seiten der Behörden. Hier kann man auf alle Fälle sagen, dass die Seniorenresidenz wie du sagst, Janina, Schadensbegrenzung betrieben hat. Also sie können ja nicht sagen, ja, der war mal auffällig, aber trotzdem durfte der hier in der Nacht irgendwie durch die Gegend rennen, unbeaufsichtigt.
Also zum einen finde ich es schon interessant, dass das nicht auffällt, wenn jemand nachts irgendwie da durch die Gänge läuft, muss ich sagen, und einfach in fremde Zimmer gehen kann. So, dann nach 2 Tagen, wie gesagt, einfach zu sagen, ja, der war nie auffällig, ja, gut, 2 Tage sind nun auch nicht viel. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, diese Frage, kannte er sie oder kannte er sie nicht? Der ist natürlich schon in einem Alter, wo sie natürlich aber auch relativ bekannt war, ne? Also klar, er ist jünger als sie, aber die war ja landesweit bekannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Regel die Menschen in dem Alter sie noch kannten damals.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Also sie war ja einfach ein Star.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber wir wissen ja halt eben auch nichts über seinen Geisteszustand.
Okay. Das heißt, mit welcher Erklärung ist man dann rausgegangen? Also sind dem die Sicherungen durchgebrannt oder wie kann man das, darf man sich das jetzt vorstellen?
Offenbar, er soll sich zum Tatzeitpunkt gerade an neue Medikamente angepasst haben. Das medizinische und psychologische Team wollte hier auch noch eine Feinjustierung vornehmen. Und er soll, das haben wir in einigen Medien gefunden, mentale Probleme gehabt haben. Aber das wurde, das ist wichtig, nicht von den Behörden bestätigt.
Gut, mentale Probleme würden vielleicht erklären, dass er irgendwie ausrastet, auch wenn er medikamentös noch nicht eingestellt war, vielleicht irgendwelche Wahnvorstellungen oder so. Aber es erklärt natürlich nicht, warum jetzt Encarnita ausgerechnet sein Opfer wurde, ne? Also was ist denn dann mit ihm passiert? Also der wurde ja hoffentlich erstmal festgenommen.
Ja, wurde er nach der Tat, ist er erstmal unter Polizeibewachung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Und am 22. November 25 ordnete das zuständige Gericht dann eine Untersuchungshaft ohne Kaution an. Das Medium EFE berichtet außerdem, dass die Haft ja weiterhin in der psychiatrischen Einheit vollzogen werden sollte und dass zunächst offen ist, in welche Justizvollzugseinrichtung er eigentlich verlegt werden soll. Also da wurden natürlich dann auch Untersuchungen vorgenommen.
Das ist natürlich ein sehr frischer Fall, muss man jetzt sagen. Wir haben ja viele Fälle, die schon viele Jahre zurückliegen. Der hier ist noch recht jung, also recht aktuell. Das heißt,
4 Monate.
Ja, das heißt, die Ermittlungen laufen ja auch noch. Es gibt noch kein Verfahren und alles. Das heißt, der Mann sitzt jetzt aktuell in U-Haft und es wird geprüft, was mit ihm weiter passiert.
Genau, und eine Frage steht da natürlich im Zentrum, und zwar, ob er überhaupt schuldfähig ist. Mhm. Ne? Und das versuchen aktuell Gerichtsmediziner und Psychiater auch rauszufinden.
Mhm. Du hattest mir ja vorher erzählt, dass ihr auch mit dem obersten Gerichtshof gesprochen habt. Was kam denn dabei raus? Und warum habt ihr euch überhaupt an den gewandt?
Weil der mit dem Fall betraut ist.
Ah, okay.
Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir hier über eine laufende Ermittlung sprechen. Daher halten sich die Behörden auch ziemlich bedeckt. Ich zitiere mal das, was uns Isabel Rodriguez de la Torre, die Pressesprecherin vom obersten Gerichtshof Castilla y León, gesagt hat. Der Fall befindet sich derzeit in der Ermittlungsphase. Der Fall wird von der 2. Kammer der Ermittlungsabteilung des Amtsgerichts von Avila bearbeitet. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft ohne Kaution. Der Fall wurde wegen Mordes eröffnet. Das Ergebnis der im Laufe der Ermittlungen durchgeführten Untersuchungen wird jedoch darüber entscheiden, welche Straftat ihm letztendlich zur Last gelegt wird, ob Totschlag oder Mord. Derzeit werden Zeugenaussagen, unter anderem von Mitarbeitern des Wohnheims und Familienangehörige, aufgenommen. Außerdem wurde ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit des Verdächtigen angefordert.
Gut, fasst natürlich jetzt nochmal zusammen, was wir so gesagt haben. Und dann scheint das ja in Spanien ähnlich zu sein wie bei uns. Nicht jeder Tötungsdelikt ist automatisch ein Mord, sondern auch hier unterscheidet man dann ja, so wie ich das jetzt verstehe, zwischen Mord und Totschlag.
Genau.
Du hattest ja gerade schon gesagt, wir holen die liebe Kollegin Sarah hinzu, weil das würde mich jetzt ja wirklich mal interessieren, wie auch da die Menschen in Spanien sich verhalten zu diesem Fall. Und was mich natürlich auch super interessieren würde, ist der Umgang der Medien mit dem Fall. Also wie groß wird das Ganze da eigentlich gespielt?
Ja, ich würde sagen, wir holen Sarah mal zu uns. Liebe Sarah, magst du mal berichten, wie die Recherche für dich war?
Hallo Sarah.
Hallo.
Sag mal, ich hatte ja gerade schon gesagt, mich würde super interessieren, wie die spanischen Medien darüber berichten, über den Fall.
Also in Spanien wird über den Tod Encarnitas sofort und intensiv berichtet. Ihr habt ja schon sehr gut dargestellt, sie war wirklich ein Star.
Mhm. Und ist da denn eher so Empörung oder wie werten die das Ganze? Also ist das eher so ein Entsetzen, so wie konnte das passieren mit Vorwürfen gegenüber diesem Altenheim oder ist das eine reine journalistische Aufarbeitung oder was ist so dein Eindruck gewesen?
Der Eindruck ist auf jeden Fall, in Spanien, die Leute sind sowohl über den Tod Encarnita selbst schockiert, aber diese Tatsache, dass sie als alte Frau in einem Altersheim so zu Tode gekommen ist, ist doch wirklich für viele unfassbar. Und es gab Diskussionen darüber, ob man dann hier das Altersheim auch praktisch in die Verantwortung nehmen kann dafür oder nicht. Das hat die Menschen in Spanien gespalten, würde ich sagen, so wie ich das wahrgenommen habe.
Mhm. Und du hast ja auch versucht, mit dem Heim zu sprechen, ne? Und da an Informationen zu kommen. Wie haben die sich so verhalten?
Gar nicht. Also ich habe zahlreiche Fragen, wie zum Beispiel, wie lange war er schon da, warum war er da, an das Altersheim gestellt, aber wir haben leider keine Antwort bekommen. Die halten sich, wie auch der Rest der Behörden, die hier involviert sind in dem Fall, sehr, sehr bedeckt.
Du hast ja auch gefragt, ob das Zimmer abgeschlossen war, ne?
Mhm.
Ja, aber die Frage wurde wahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht beantwortet.
Genau, die haben wir leider nicht beantwortet bekommen. Das müssen wir uns immer noch fragen und das werden wir dann erfahren, wenn es zu einem Prozess kommt.
Ja, der wahrscheinlich öffentlich stattfinden wird, obwohl man weiß es ja nicht, ne? Je nachdem, wie der am Ende, ob er für schuldfähig erachtet wird oder nicht, oder ob er eine psychische, möglicherweise ja auch wirklich psychische Probleme hat, könnte ja auch sein. Ja, spannend. Denn und gibt es schon irgendeine Einschätzung, wann der Prozess dann losgeht?
Das habe ich auch das Gericht gefragt. Da wurde mir leider auch keine Antwort gegeben. Wie gesagt, wir haben hier laufende Ermittlungen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der Prozess öffentlich wird tatsächlich, weil in Spanien ist das doch eher eine Sache, die dann die Menschen bewegt und der Druck der Gesellschaft, würde ich jetzt mal behaupten, dann vielleicht auch so seinen Teil dazu beiträgt.
Die Spanier sind ja auch ein bisschen temperamentvoller als wir.
ja, was ich auch spannend fand und das möchte ich gerne auch noch erzählen. Ich habe versucht, Encarnitas Tochter Raquel zu sprechen, doch sie möchte nicht in die Öffentlichkeit treten. Also beide Frauen haben Encarnita ab einem gewissen Alter ihr Privatleben doch dann auch sehr, sehr privat gehalten.
Das heißt, sie hat sich gar nicht zum Tod ihrer Mutter geäußert?
Es gab eine Äußerung online, die wird auch gleich Bettina noch erzählen, aber sie möchte auf jeden Fall nichts sagen.
Ja.
Sowohl über die Karriere als auch über sie als Frau oder als Mutter vor allem, was natürlich sehr interessant gewesen wäre.
Ja, absolut. Gut, muss man natürlich auch respektieren. Also zum einen ist sie halt nicht der Star, sondern ihre Mutter war der Star. Und wenn sie sich entschieden hat, ihr Privatleben privat zu halten, dann ist das natürlich verständlich und muss man respektieren. Und genauso ist es natürlich, man darf ja auch immer nicht vergessen, diese Menschen leiden ja sehr unter diesem Verlust. Und wenn da dann noch so ein Druck von außen kommt, ist es wahrscheinlich manchmal einfacher. Also ich erinnere da noch an die Stefan Ross-Folge, die wir in der Staffel 1 hatten. Da sind ja die Cousine und die Tante von Stefan Ross auf brutalste Art und Weise ermordet worden. Auch kleiner Tipp nochmal an alle, die sie noch nicht gehört haben. Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ganz, ganz schrecklich. Aber Stefan Ross hat sich damals auch nicht geäußert. Der hat sich sehr lange nicht zum Tod seiner Familienangehörigen geäußert. Hat nur ein Statement damals gepostet auf Instagram vom kleinen Prinzen. Aber das war es auch. Und ja, da haben Bettina und ich auch nochmal da über diese Situation geredet. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, die man akzeptieren und respektieren muss und auch irgendwie ein bisschen verständlich, ne?
Diese Tat ist gerade mal 4 Monate her.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass die Familie sich noch in der Trauerphase auch befindet.
Mhm. Und sie hat nur diese Tochter, ne? Oder?
Es gibt auch einen Enkelsohn. Genau. Und es gibt diese Geschwister, aber die sind alle nie in der Öffentlichkeit aufgetreten.
Mhm. Ja, spannend. Also ich hoffe, dass du den Fall weiter für uns ein bisschen begleitest und dran bleibst. Und wenn es da irgendwelche Dates gibt, würde ich sagen, Bettina, dass wir denen die entweder auf Instagram posten oder wir natürlich auch schauen können, dass wir in einer der nächsten Folgen nochmal irgendwie ein kurzes Update dann machen, sobald wir irgendwie genügend neue Informationen haben. Danke, Sarah.
Sehr gerne.
Okay, also super spannender Fall. Und du hattest aber vorhin gesagt, Bettina, dass es so verschiedene Theorien gibt zu, ja nicht zu dem Hergang, weil der Hergang ist ja doch ein bisschen wahrscheinlich auch zum Hergang, aber ich glaube vor allen Dingen, was da in dieser Nacht genau passiert sein könnte. Ne? In der, man nennt das ja sogenannte Tat-Täter-Hypothesen. Das machen ja Ermittler auch gerne, wenn sie zum Beispiel noch gar keine Ahnung haben, wer der Verdächtige ist. Aber auch in dem Fall gibt es unterschiedliche, sagen wir mal, Theorien, oder? Was sind das für Theorien?
Ja, also es gibt drei Theorien zu dem Fall. Theorie 1 ist die, dass Encarnita Polo ein Zufallsopfer ist. Das ist zwar eine der naheliegendsten Theorien, aber wie ich finde auch die beunruhigendste. Ich meine, der Täter lebt erst seit 2 Tagen in der Residenz. Er hat laut Betreiber keine Beziehung zu Encarnita gehabt. Das könnte bedeuten, sie war nicht das eigentliche Ziel. Also vielleicht hat der Mann in der Nacht einfach irgendein Zimmer betreten. Vielleicht ist er orientierungslos, verwechselt Türen. In vielen Pflegeheimen sehen die Zimmer ja gleich aus. Und die Flure wirken nachts natürlich noch ähnlicher bei gedämmtem Licht. Und wenn diese Theorie stimmt, dann ist Encarnita Polo Opfer eines reinen Zufalls geworden.
Ja, klingt möglich. Also wenn man jetzt mal so auf die Statistiken zu Tötungsdelikten schaut, wo ja einfach in 75% der Fälle Täter und Opfer sich kennen, man spricht ja mal vom sogenannten Umfeld, enges, erweitertes Umfeld, wäre das jetzt statistisch eher unwahrscheinlich. Aber klar, also möglich ist es natürlich alles. Also Zufallsopfer in dem Sinne, also er stammt ja trotzdem aus dem Umfeld, weil er war in dieser Seniorenresidenz, genau wie sie, oder in diesem Altenheim. Aber ich habe gerade, als du das gesagt hast, gedacht, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit noch, dass er vielleicht jemand anderen umbringen wollte, wenn die Zimmer da alle so ähnlich aussehen.
Ja, das könnte auch sein. Also es ist ja, habe ich ja gerade schon gesagt, laut Betreiber so, dass die beiden sich nicht gekannt haben. Jetzt war er aber auch erst seit 2 Tagen da. Ich weiß ja auch nicht, wie tief bislang da irgendwie in seiner Vergangenheit auch recherchiert wurde oder was die Behörden, die sich ja sehr bedeckt halten, wie wir gehört haben, dazu schon rausgefunden haben. Aber es gibt schon auch Dinge, die nicht unmöglich sind. Also im Altenheim meiner Oma ist ein Mann und eine Frau und die haben sich im Altenheim wieder getroffen und stammen beide aus einer ganz anderen Stadt und waren schon gemeinsam im Kindergarten. Und haben sich dann durch Zufall in diesem Altenheim wieder getroffen.
Warte kurz, die waren im Kindergarten, haben dann aber jahrelang in anderen Städten gelebt, ihr Leben lang.
Genau.
Und waren dann wieder im selben Altenheim.
Ja, genau, aber nicht in dem Altenheim, in dem Ort, in dem sie aufgewachsen sind.
Ja.
Also auch so, es gibt halt solche Geschichten einfach. Darum müssen wir einfach mal auch noch abwarten, was denn die Staatsanwaltschaft da jetzt auch rausfindet.
Naja, klar, die müssen natürlich jetzt erstmal sein Leben unter die Lupe nehmen und bei ihm in der Vergangenheit graben und bei ihr in der Vergangenheit graben und mal gucken, ob es mal unabhängig von dem Altenheim noch andere Überschneidungen gibt. Also ob sich die Wege der beiden möglicherweise irgendwann schon mal gekreuzt haben.
Genau. Und dann können wir natürlich nicht mehr von einem Zufallsopfer sprechen.
Nee. Ich glaube, Zufallsopfer ist auch eher hier in dem Fall, dass er zufällig in ihr Zimmer gegangen ist. Ne? Darauf würde ich jetzt mal Zufallsopfer beziehen. Ja.
Es gibt noch einen zweiten Ansatz, der die...
Also, dass es auf jeden Fall keine, sagen wir mal, keine spezifische Tat war, die auf sie bezogen war. So.
Genau. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, der die Ermittler auch besonders beschäftigt. Der Mann befand sich ja laut der Heimleitung in einer Phase der Medikamentenanpassung und solche Situationen können bei manchen Patienten zu starken Veränderungen führen, also zu Verwirrtheit, Halluzinationen, aber auch zu aggressiven Impulsen. Und in Pflegeeinrichtungen kommt es da gelegentlich zu sogenannten akuten Verwirrungszuständen. Das bedeutet, dass Menschen ihre Umgebung nicht mehr erkennen, panisch oder auch teilweise gewalttätig reagieren. Und wenn der Täter Encarnita Polo in diesem Zustand begegnet, könnte sie für ihn plötzlich etwas anderes gewesen sein. Also nicht nur einfach eine weitere Bewohnerin des Heims, sondern eine Bedrohung, eine fremde Person und jemand, vor dem er sich selbst schützen will. Und in diesem Szenario wäre die Tat natürlich das Ergebnis einer psychischen Ausnahmesituation. Aber hier bleibt zumindest für mich die Frage, wieso, wenn die Pfleger doch wussten, dass seine Medikamente noch nicht eingestellt sind, stand er nicht unter Dauerbetreuung oder Beobachtung?
Ja, und dann noch was anderes. Wieso empfindet man eine schlafende Person als Bedrohung? Weißt du, das würde dann eher für mich sprechen, dass sie möglicherweise nicht geschlafen hat, dass er vielleicht ins Zimmer gekommen ist und sie war wach. Also ich spiele das jetzt mal ganz kurz durch. Wirklich nur eine reine Theorie von mir. Der Mann läuft irgendwie im Flur rum und will vielleicht in sein eigenes Zimmer. Ja, ist verwirrt, will zurück in sein eigenes Zimmer, geht aber in das falsche Zimmer. Und dann steht da eine Frau vor ihm. So, und dann denkt er, warum ist
da
eine fremde Frau?
Oder es liegt eine fremde Frau in seinem Bett, so. Also in dem Bett, von dem er denkt,
klar,
dass es seins ist.
Klar, das würde man jetzt vielleicht nicht so als krasse Bedrohung empfinden, als wenn da eine Frau steht. So, und dann in seinem geistig verwirrten Zustand, wie du gerade sagtest, empfindet er das dann als Bedrohung und möglicherweise hat er sie dann gewürgt und aufs Bett geworfen. So, kann ja auch sein, ne? Ja, klar, also auch das, es kann ja auch eine Mischung aus 1 und 2 sein, ne?
Also was du jetzt gerade in deiner Theorie beschrieben hast, ja, ist tatsächlich auch Theorie 3, dass es eine Begegnung gab, die dann eskaliert ist, Begegnung zwischen den beiden, also einfach eine spontane Eskalation. Also
aber mit der geistigen Verwirrtheit im Hintergrund? Oder, weil meine Theorie war ja jetzt, der ist total geistig verwirrt und rennt da auf den Fluren rum und will eigentlich in sein Zimmer und ist dann quasi irritiert, dass da jemand Fremdes ist und hat dieses Bedrohungsgefühl. Das habe ich ja jetzt quasi aus der zweiten Theorie von dir mit aufgenommen.
Ja, das kann man jetzt bei Theorie 3 nicht so konkret sagen. Da gehen die Ermittler halt davon aus, dass der Mann, also der Täter, Encarnita in der Nacht getroffen hat. Mhm. Es könnte auch sein, dass sie ihn angesprochen hat. Vielleicht versucht sie auch, ihn aus dem Zimmer zu schicken. Und es entsteht halt einfach ein Streit. Ja. Mhm. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass in Pflegeheimen viele Bewohner auch körperlich schwach sind. Also dass eine kurze körperliche Auseinandersetzung auch schon tödlich enden kann. Wir wissen ja auch, gerade bei älteren Menschen ist so ein Sturz, den jetzt vielleicht ein Jugendlicher irgendwie, sagen wir mal, Oberschenkelbruch, den man als Jugendlicher noch gut wegsteckt, kann tödlich enden für ältere Menschen so. Und dann ist es ein Griff an den Hals und das ist dann ein Griff und ein Moment zu viel und dann gibt es halt plötzlich kein Zurück mehr.
Ja, obwohl man jetzt fairerweise sagen muss, würgen, sie wurde doch erwürgt, ne? Dauert in der Regel recht lange. Also es ist so, dass man denkt ja immer aus Filmen so, oh, da wirkt er irgendwie so 10 Sekunden und dann ist die Person tot. Jemanden zu erwürgen dauert tatsächlich gerade, also bei jungen Menschen, mehrere Minuten. Also man muss minutenlang richtig doll zudrücken. Und ich würde jetzt behaupten, dass auch bei alten Leuten jetzt nicht einmal kurz so, hui, drück einmal auf den Kehlkopf, die Person sofort tot ist. Also
ja, was aber dann ja auch wieder dazu, also dafür spricht, dass sie halt geschlafen hat. Ne? Ja. Also das ist ja auch so die
ja, weil würgen mit wehren ist auch nicht so einfach wie.
Genau, also wir gehen Stand jetzt davon aus, dass sie im Bett lag, geschlafen hat und er sie dann gewürgt hat, sie aufgewacht ist, noch versucht hat, sich zu wehren und durch diesen Todeskampf dann eben auch die Pfleger auf diese Geräusche aufmerksam wurden, die dieser Kampf nach sich gezogen hat. Und es dann aber schon zu spät war, als die Pfleger eingetroffen sind.
Also ich bin ehrlich, ne, was mich auch so ein bisschen wundert, die hören diesen Todeskampf, aber die checken nicht, dass jemand Fremdes da auf den Gängen rumläuft und in ein anderes Zimmer geht.
Vielleicht ist er sehr leise gegangen. Vielleicht hatte er auch keine Schuhe an, sondern hatte nur Socken an und war barfuß unterwegs. Wir wissen nicht genau, was für einen Boden es da eben gibt. Das scheint ja eine sehr moderne Einrichtung auch zu sein. Also ich würde jetzt nicht von knarzenden Holzböden ausgehen. Und ja, da wird es ein Zimmer geben, in dem sich die Pfleger aufhalten. Und wenn da vielleicht zwei Pfleger drin standen, die sich gerade unterhalten haben.
Oder
die
auf Toilette waren.
Ja, auf Toilette waren, vielleicht Medikamente für die Bewohner irgendwie rausgesucht haben, dann haben sie es wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass jemand vorbeigegangen ist.
Ja. Wie auch immer es jetzt am Ende ganz genau abgelaufen ist, am Ende ist Encarnita tot. Sie wurde umgebracht und ich kann nur noch mal sagen, ich finde, das ist wirklich eine ganz furchtbare Vorstellung, wenn dir das passiert, also überhaupt Menschen zu töten, ne? So, ich glaube nur, dass diese Identifikation, die man mit der Situation hat, dass die Omi oder die Mami vielleicht da irgendwann mal ist in so einem Heim, die macht das Ganze so ein bisschen, holt das Ganze so ein bisschen näher ran und löst da vielleicht so ein bisschen eigene Ängste auch noch aus. Das muss ja auch wirklich ganz furchtbar für die Tochter gewesen sein. Da haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen. Und die Sarah hat ja auch gesagt, sie hat sich einmal, glaube ich, geäußert, ne?
Ja, genau. Also das war natürlich wahnsinnig schrecklich für die Tochter. Wir haben ja auch eingangs schon erwähnt, dass Raquel, also Encarnitas Tochter, eigentlich so die wahre Liebe ihres Lebens war. Die beiden haben eben zeitlebens ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander gepflegt. Sie ist ja dann auch nach der Pandemie rausgezogen, um näher bei ihrer Tochter und bei ihrem Enkelsohn sein zu können. Und ja, dass die Tochter sich natürlich jetzt 4 Monate später auch nicht dazu äußern möchte, spricht ja natürlich auch, so wie Sarah vorhin gesagt hat, auch einfach dafür, dass die Tochter noch in dieser Trauerphase ist. Und sie hat sich tatsächlich einmal zu Wort gemeldet, wenige Tage nach dem Tod ihrer Mutter. Ich zitiere einmal, was sie da von sich gegeben hat. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die uns in diesen schwierigen Tagen nach dem Tod meiner Mutter Encarnita Polo auf die eine oder andere Weise begleitet haben und weiterhin begleiten. Zunächst einmal bei meiner leiblichen Familie und meiner Wahlfamilie, den einzigen Menschen, die in diesen Momenten unverzichtbar sind, weil sie unermüdlich an unserer Seite stehen. Eure Anwesenheit und euer Lächeln waren von grundlegender Bedeutung. Ich möchte auch der wahren Flut von Menschen danken, die sich gemeldet haben, um ihre Zuneigung und Bewunderung für meine Mutter zum Ausdruck zu bringen. Diejenigen, die Teil unseres Alltags sind, diejenigen, die ich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten nicht gesehen habe und diejenigen, die aus Orten aufgetaucht sind, die ich mir nie hätte vorstellen können. Meine Mutter war nicht nur eine wegweisende Künstlerin und eine von so vielen Menschen geliebte Persönlichkeit. Ihre Musik und ihre Lieder werden allen in Erinnerung bleiben, aber ihr Licht wird bei mir bleiben. Und das sind schon sehr bewegende Worte, die sie da gewählt hat.
Ja,
Übrigens, Encarnita wurde bereits einen Tag nach der Tat beerdigt. Während ja in Deutschland oft Wochen zwischen Tod und Beerdigung liegen, verabschieden sich Familien in Spanien meist innerhalb von 24 Stunden.
Ja, ich weiß, das ist ja in vielen Ländern so, gerade in südländischen Regionen, auch im griechisch-orthodoxen Glauben übrigens. Da habe ich manchmal das Gefühl, nur bei uns ist das so, dass das immer so lange dauert. Also liegen ja teilweise Wochen dazwischen.
Ja, Spanien ist ja historisch stark vom Katholizismus geprägt. Und im katholischen Verständnis gilt der Tod als Übergang ins Jenseits. Deshalb soll ja auch der Verstorbene möglichst schnell beigesetzt werden. Aber es gibt auch einen praktischen Grund, warum das in Spanien oder in südländischen Ländern auch so schnell gehen muss. Und zwar das warme Klima. Also eine schnelle Beerdigung war hier früher einfach notwendig. Und diese Praxis hat sich auch bis heute gehalten. Auch wenn es natürlich heutzutage eine moderne Kühltechnik gibt, die auch in Spanien verfügbar ist. Aber auch die Bürokratie in Spanien ist darauf ausgelegt, dass es einfach schnell geht.
Ja, also in kühlen Ländern können die Leichen einfach länger liegen. Kurz gefasst. Komm, ein bisschen morbiden Humor muss man an der einen oder anderen Stelle auch manchmal an den Tag legen. Sonst hält man das hier ja gar nicht durch. Wir beschäftigen uns ja jede Woche mit Mord und Totschlag. Geht dir das nicht manchmal so?
Doch.
Doch, ne?
Doch, natürlich.
Ja. Nein, also ja, wieder was gelernt, also mit der Kühlung, spannend. Tatsächlich muss man ja sagen, dass dieses Thema Mord im Altenheim ja kein Einzelfall ist, ne? Also wir haben ja auch hier in Deutschland ein paar bekannte Fälle. Ich weiß, dass ich in meiner Show in Süddeutschland letztens so einen Fall hatte. Da hat eine Krankenschwester Menschen betäubt im Krankenhaus, um ihnen den Schmuck abzuzocken. Also die, ne, die, und die, die haben sich damals gewundert, weil die gedacht haben, es ist ja komisch so, unsere Patienten werden irgendwie ohnmächtig oder bewusstlos. Und dann hat die primär die Eheringe geklaut zum Beispiel und Ketten und sowas alles. Und eine Patientin, die, wenn ich mich recht erinnere, wegen Krebs behandelt wurde, ist dann tatsächlich gestorben, weil sie diesen Medikamentencocktail nicht vertragen hat, den sie da dann bekommen hat. Und die wurde zum Glück gefasst. Das war auch gar nicht so einfach, weil man ihr natürlich auch das alles erstmal nachweisen musste. Und dann konnte man aber so komische Goldverkäufe und so auch ermitteln. Und die wurde verurteilt, zum Glück. Und dann gibt es natürlich noch diesen anderen ganz bekannten Fall, der auch noch nicht ganz so lange her ist, oder? Der Nils Högl.
Ja, genau. Also das ist wirklich, also Nils Högl ist einer der schlimmsten deutschen Serienmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was du jetzt gerade wiedergegeben hast, ist eigentlich typisch für Tötungsdelikte in Altenheimen, dass Pfleger Bewohner töten.
Ja. Mit Medikamenten primär.
Genau.
Und der Högl, der, weil wir jetzt gerade über ihn gesprochen, der hat das ja über Jahre gemacht, ne? Und hat den Patienten Medikamente initiiert, die dann teilweise einen Herzstillstand ausgelöst haben. Und dann, ich finde, dass es super perfide ist, dass er dann ja versucht hat, die wiederzuleben, um sich quasi so ein bisschen als Held darzustellen. Und der wurde wegen, wie viel Menschen soll der getötet haben? 85 oder so?
Ja, also er wurde wegen 85 Morden verurteilt, aber die Ermittler gehen beim Högl-Fall davon aus, dass es noch mehr Opfer geben könnte.
Ja, grauenvoll, grauenvoll.
Der Nils Högl-Fall hat sich ja in einem Krankenhaus abgespielt, aber auch in Altenheimen passieren so schreckliche Taten immer wieder. 2023 zum Beispiel in Hürth in NRW. Da haben am 25. Juni Pflegekräfte was Ungewöhnliches entdeckt, und zwar eine 80-jährige Bewohnerin, die leblos auf dem Boden lag, und der Raum gehörte einem 66-jährigen Mitbewohner der Einrichtung, und die Frau war auch tot. Und bei der Untersuchung stellen die Ärzte auch, also haben die Ärzte Verletzungen festgestellt, die auf Gewalt hindeuten, und die spätere Obduktion hat dann auch bestätigt, dass diese Seniorin Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Die wurde mit Verbandsmaterial von einem anderen Bewohner des Heims erdrosselt.
Ah, da war es auch ein anderer Bewohner.
Genau, eben. Okay. Das ist eins der seltenen Beispiele. Ich hatte ja vorhin gesagt, typisch ist ja eigentlich, dass
Pfleger die
Bewohner töten. Also so ein Fall, wie wir ihn hier bei Encarnita Polo haben oder jetzt auch bei dem Fall in NRW, das ist eigentlich eher untypisch, dass ein Bewohner einen anderen Bewohner ermordet.
Und in dem Fall kannten die sich, waren die Freunde oder?
Ja, in dem Fall aus NRW waren Täter und Opfer Freunde. Und ja, bei Encarnita und ihrem Mörder wissen wir das ja leider nicht.
Nee. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch bei rumkommt und wann da auch Anklage erhoben wird. Einfach wirklich eine traurige Geschichte, und weil wir ja unsere Folgen auch immer nicht so traurig beenden wollen, finde ich, könnten wir ja jetzt trotzdem aber dann noch einmal über das musikalische Erbe sprechen. Also was hinterlässt sie?
Wenn man heute über Encarnita Polo spricht, dann geht es längst nicht nur um einen Mordfall, sondern es geht um eine Stimme. Eine Stimme, die in den 1960er und 70er Jahren durch ganz Spanien klingt. Im Radio, im Fernsehen, auf Bühnen. Encarnación Polo Oliva, geboren 1939 in Sevilla, gehört zu jener Generation von Künstlerinnen, die die spanische Musik langfristig verändern. Denn Encarnita steht für einen Moment, in dem sich ein ganzes Genre neu erfindet. Sie nimmt die dramatische Tradition der Copla, die großen Lieder Andalusiens, und verbindet sie mit etwas Neuem. Mit Pop, mit Rhythmus, mit einer modernen Energie. Viele sehen in ihr deshalb bis heute eine Pionierin, eine Sängerin, die eine Brücke schlägt zwischen der alten Welt der Copla und einem neuen, moderneren spanischen Pop. Und deshalb hinterlässt sie mehr als nur Hits. Als Encarnita Polo im November 2025 stirbt, endet ein Leben, aber nicht ihr Vermächtnis.
Das hast du aber schön gesagt. Encarnita hat also eigentlich ein neues Genre erschaffen und es erfolgreich gemacht. Und so tragisch ihr Tod auch war, wie du gerade sagtest, das bleibt. Für immer.
Ja, das bleibt. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Akte Encarnita Polo und wir freuen uns natürlich wie immer auf Feedback von euch.
Genau, und schreibt uns gerne auch auf unserem neuen Instagram-Profil, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, @sokoschlager. Und ja, und ihr könnt, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und vielleicht mal eure Freunde reinhören lässt. So, ein bisschen Werbung in eigener Sache hier machen.
Würde ich mich auch drüber freuen.
Gut, ja, wir haben ja schon verraten. Bettina, du hast ja vorhin schon ein bisschen gespoilert, wie man so schön sagt. Nächste Woche geht's nach Mexiko. Mexiko.
Ja.
Aber das ist dann wieder hier mal ein ganz anderes Klima, wird dann hier herrschen, Bettina.
So, jetzt müssen wir hier mal Schluss machen. Ich will unbedingt noch einmal Paco, Paco, Paco hören.
Gut, dann machen wir
für
jetzt.
Für die gute Laune nach der Folge.
Paco, 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 Paco. Tschüssi. Oder wie sagt man so schön auf Spanisch? Adios, amigos.
Bis bald. Tschüss.
Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Sarah Fernandes. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.